Manches Mal gibt es so Geschichten in der Bibel, die man nicht auf Anhieb versteht. Und vielleicht manchmal geht es den Kindern so, aber es kommt auch öfter mal vor, dass es uns Erwachsenen so geht. Und in der Predigt heute möchte ich über eine solche Geschichte sprechen. Ich habe mich gestern an einer standesamtlichen Trauung von einem jungen Paar, wo ich eingeladen war, mit einem Christen unterhalten, der nicht aus der Adventgemeinde kommt. Und das war recht interessant, weil der mich gefragt hat, wie ist das so bei euch, woran glaubt ihr, was ist da so euch wichtig? Und irgendwie sind wir dann auf die Hölle gekommen zu sprechen. Und ja, dass wir das ein bisschen anders verstehen, dass das nicht ewig ist und so. Und dann war er da recht interessiert daran und hat dann aber diese Textpassage erwähnt im Lukasevangelium in Kapitel 16, über die ich schon mal hier auch eine Predigt gehalten habe, Lukas Kapitel 16, wo er gemeint hat, ja, da ist doch dieser reiche Mann und der arme Lazarus und da geht's doch genau um das und der wird ja gequält. Und jedenfalls, das war ein interessantes Gespräch. Ich habe dann versucht, ein paar von den Gedanken, die ich auch in der Predigt damals hier euch berichtet habe, ihm weiterzugeben. Weil ich glaube, manches Mal können uns solche Texte, wenn wir sie nicht wirklich richtig verstehen, auch verwirren. Und wir kommen vielleicht auf falsche Schlüsse. Und heute soll es um das Gleichnis gehen, das unmittelbar vorher, also am Beginn von Kapitel 16, vom Lukasevangelium berichtet wird. Und ich habe dieses Gleichnis gestern meinen Kindern auch vorgelesen. Sie haben es noch nicht gekannt. Und es hat mich nicht überrascht, ihre Reaktion, als ich an einen bestimmten Punkt gekommen bin, das ist dort beim Vers 8 und beim Vers 9, waren sie plötzlich total verwirrt und haben gesagt, hä, was soll das? Das ist doch überhaupt, das macht doch keinen Sinn, das ist doch unlogisch, warum macht er das so? Also auch meine Kinder in ihrer kindlichen Perspektive haben gefunden, irgendwie geht das nicht ganz auf. Lasst uns doch mal miteinander diesen Text lesen. In Lukas Kapitel 16, die Verse 1 bis 7 jetzt mal für den Anfang. Dort steht, in Lukas Kapitel 16, Vers 1 bis 7. Er sprach aber auch zu den Jüngern, es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Der Verwalter aber sprach bei sich selbst, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt, graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und fragte den ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er sprach, 100 Eimer Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs 50. Danach fragte er den zweiten, du aber, wie viel bist du schuldig? Er sprach, 100 Sack Weizen. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Was passiert da? Und vielleicht ein bisschen historischer Kontext. Diese Maßeinheiten, die hier erwähnt werden, hören sich hier in der Lutherbibel gar nicht so viel an, aber diese 100 Eimer Öl, das waren etwa 3000 Liter Olivenöl. Und die 80 Sack Weizen, das sind eher so wie 80 Badewannen. Das hat, wenn man das umrechnet, die erste Menge einen Gegenwert von 3 Jahreslöhnen gehabt. Also nur das Öl alleine sind 3 Jahreslöhne. Und das Korn sind 10 Jahreslöhne vom Wert her. Die Gesamtsumme von dieser Schuld. Und was macht jetzt dieser Verwalter? Der Verwalter wird beschuldigt, er war noch nicht einmal angeklagt, er war noch nicht einmal aus seinem Job draußen, er wird beschuldigt, dass da irgendetwas falsch läuft. Und sein Herr sagt ihm, zeig mir deine Unterlagen. Und nach Prüfung der Unterlagen hätte durchaus ja auch rauskommen können, dass der Mann nichts falsch gemacht hat, aber offensichtlich, und das zeigt sich ja in seinem weiteren Verhalten, war er ein Betrüger. Und so kommt er sofort auf den Schluss, oje, mir ist auf die Schliche gekommen worden, jetzt suche ich mir einen bequemen Weg hinaus. Und was er hier konkret tut, ist, das hört sich so harmlos an auf den ersten Blick, aber was er tut hier ist, er besticht zwei Menschen, die seinem Herrn sehr, sehr viel Geld schuldig waren. Er hat offensichtlich noch die Unterschriftsbefähigung gehabt. Er sagt ihnen, weißt du was, wir fälschen dieses Schulddokument und wir reduzieren deine Schuld um den Gegenwert von 3 Jahreslöhnen. Also wenn wir das aufs heutige umrechnen, dann hat er ihnen eine Schuld von 100 bis 200.000 Franken erlassen. Auf Kosten seines Herrn. Er hat ihn also betrogen, er hat andere bestochen. Und was war seine Absicht? Er sagt es hier, ich bin zu schwach zum Arbeiten eigentlich. Also graben kann ich nicht und betteln will ich auch nicht. Ich weiß, was ich tun will. Ich richte mir die Situation durch Bestechung mit einigen Leuten so ein, dass sie mir nachher entgegenkommen müssen. Dass ich also, wenn ich dann zu ihnen komme, einen Gefallen bei ihnen gut habe und dann werden sie mich aufnehmen, vielleicht bieten sie mir ein Zimmer an, vielleicht werden sie mich täglich mit Essen versorgen und dann werde ich dort eine ganze Weile ganz gut auskommen. Das ist also alles andere als harmlos, was hier passiert. Das ist ein massiver Betrug, es ist Bestechung, es ist ein Verhalten, das in unserer Zeit heute, und ich bin sicher auch in der Zeit damals, eigentlich hätte mit Gefängnis oder noch schlimmerem bestraft werden müssen. Ich habe dann meine Kinder an dieser Stelle gefragt und habe gesagt, Jungs, ihr habt die Geschichte jetzt gehört, ihr habt jetzt verstanden, was da passiert. Wie glaubt ihr, geht das weiter? Was passiert als nächstes? Und dann haben sie gesagt, naja, natürlich, der wird ins Gefängnis kommen. Der Mann, der kommt drauf und dann wird er die alle schimpfen und dann werden die ins Gefängnis geworfen und dann werden die bestraft. Ganz klar. Das wäre die Reaktion, die wir erwarten würden an dieser Stelle. Das wäre die logische Folge. Das würde auch dem entsprechen, wie Jesus in dem anderen Gleichnis mit den 10.000 Talenten die Situation beschreibt. Er sagt, wenn du die Schuld nicht bezahlen kannst, wenn du mich betrügst oder was auch immer, ich werfe dich ins Gefängnis. Aber jetzt lesen wir mal, wie die Geschichte weitergeht. Verse 8 und 9. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte, denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit Hilfe des ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. What? Man ist sich noch nicht ganz sicher, ob an dieser Stelle der Herr, der den Mann lobt, jetzt im Gleichnis noch der Vorgesetzte ist oder ob das jetzt Jesus ist, der Herr. Aber so oder so, was soll das? Das ist das Gegenteil von dem, was man erwarten würde an dieser Stelle. Und wir kennen Jesus gut genug, dass wir wissen, dass er immer wieder sehr bewusst die Erwartungen nicht erfüllt, sondern Dinge reinbringt, die Menschen aufwecken und sie zum Nachdenken bringen. Ich habe dann den Kindern gesagt, Jungs, ich weiß, es ist schwierig. Ihr fragt euch jetzt sicher, was soll das und was will Jesus damit sagen? Aber lasst uns mal diese zwei Verse für einen kurzen Moment auf die Seite stellen. Und das wollen wir jetzt auch tun. Auch wenn es schwierig ist. Und mal einfach weiterlesen. Ich habe dann weitergelesen, beziehungsweise Timothy lesen lassen und er hat bei mir in der Bibel gesehen, da ist normalerweise ja, wie bei Willi auch, eine Zwischenüberschrift vor dem Vers 10. Wäre mal interessant zu wissen, bei wie vielen von euren Bibeln auch an der Stelle vor dem Vers 10 ein Bruch ist und dann sozusagen der nächste Abschnitt beginnt. Bei mir in der Lutherbibel ist das so. Und dann ist dem Timothy aufgefallen, Papi, warum hast du diese Überschrift durchgestrichen? Und ich habe ihm erklärt, ich habe gesagt, diese Überschrift, die ist in der Bibel überhaupt nicht drinnen. Der Text, die Geschichte von Jesus geht einfach weiter an dieser Stelle. Wir dürfen das da nicht auseinandernehmen. Und wenn wir weiterlesen ab dem Vers 10 und jetzt mal einen Moment diesen verwirrenden Text zur Seite lassen, dann ergibt das inhaltlich auch absolut Sinn, was da steht. Da steht nämlich, wir haben gerade den Bericht gelesen von diesem Mann, der den betrogen hat, der hat mit dem anvertrauten Geld, ist er schlecht umgegangen. Und dann lesen wir weiter von Jesus jetzt eine Deutung, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Wenn wir das direkt in Bezug auf das Gleichnis nehmen, dann ist das ganz logisch. Wir haben diesen Mann, der ist mit dem, was ihm anvertraut wurde, schlecht umgegangen. Und jetzt sagt Jesus, wenn ihr euch so verhaltet, wer sich so verhält, dem wird nicht etwas anvertraut werden, was von größerem Wert ist. Und ich glaube, es geht hier nicht darum, wenn wir mit ein bisschen Geld schlecht umgehen, dann werden wir auch nicht ganz viel Geld in die Hand bekommen, sondern ich glaube, es geht darum, wenn wir mit den Dingen, die wir hier auf der Welt zur Verfügung gestellt bekommen, im Besonderen auch finanzielle Mittel, wenn wir uns mit dem betrügerisch verhalten, wenn wir die falsche Haltung an den Tag legen, wieso soll Gott dann auf die Idee kommen, dass er uns himmlische Dinge anvertraut, ewige Dinge anvertraut? Ich habe dann das Beispiel genannt beim Timotheus, ja, weißt, glaubst du, er würde jetzt diesem Verwalter sagen, so auf der neuen Erde, du wirst jetzt diese Welt hier für mich verwalten? Wahrscheinlich nicht. Und es heißt dann noch weiter im Vers 13, kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Geld. Oder Mammon hier. Und das ist schon eine ziemlich krasse Aussage, die Jesus hier macht. Er sagt, im Grunde haben wir nur die Entscheidung, entweder Gott zu dienen, Gott zu vertrauen, oder uns vom Geld beherrschen zu lassen. Und dieses Dienen, das bedeutet ja, ich habe einen Herrn über mich, ich bin wie ein Untergebener, wie ein Sklave. Wie viele Menschen auf dieser Welt und vielleicht auch wir selbst sind in Gefangenschaft, in Sklaverei vom Geld oder von sonstigen materiellen Gütern, die uns gefangen nehmen, die uns unfrei machen, die uns vielleicht dazu bringen, dass wir uns Sorgen machen, dass wir vielleicht auf eine Art und Weise handeln, um einfach etwas mehr vielleicht für uns zu gewinnen, vielleicht ein wenig wie dieser Verwalter, auf Kosten anderer oder auf Kosten unserer Integrität. Und dann denken wir uns vielleicht noch, ja, das ist schon okay, das ist doch klug. Hat Jesus denn nicht gelobt dafür, dass er so klug ist? Ist es nicht klug, wenn ich mir ein bisschen etwas zur Seite schaffe? Ist es nicht klug, wenn ich mir vielleicht einen Vorteil verschaffe? Ist doch klug. Wenn wir weiterlesen, und auch hier habe ich wiederum die Zwischenüberschrift gestrichen, dann sehen wir, dass dieser Abschnitt immer noch nicht ganz fertig ist. Es geht noch weiter in den Versen 14 bis 18. Und da erfahren wir eine weitere Ebene von dem, worum es Jesus offenbar hier geht. Ich lese weiter ab Vers 14. Das alles hörten die Pharisäer. Die waren geldgierig. Und sie spotteten über ihn. Und er sprach zu ihnen, ihr seid es, ihr euch selbst rechtfertigt vor den Menschen. Aber Gott kennt eure Herzen. Denn was hoch ist bei den Menschen, das ist ein Greuel vor Gott. Das Gesetz und die Propheten reichen bis zu Johannes, das ist Johannes der Täufer. Von da an wird das Evangelium vom Reich Gottes gepredigt. Und jedermann drängt sich mit Gewalt hinein. Es ist aber leichter, dass Himmel und Erde vergehen, als dass ein Tüpfelchen vom Gesetz fällt. Und dann kommt noch eine weitere etwas verwirrende Aussage von Jesus, die scheinbar völlig aus dem Kontext gerissen ist. Er sagt, wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Und wer die von ihrem Mann Geschiedene heiratet, der bricht auch die Ehe. Was hat das jetzt hier mit Geld zu tun? Gar nichts. Was macht diese Aussage von Jesus in diesem Abschnitt? Wo es doch scheinbar um Gier und um Geld und um Geiz geht. Es scheint so, dass Jesus im Blick auf die Pharisäer ein noch tieferes Problem anspricht. Und das hat schon mit dem Geld und mit ihrer Gier auch zu tun. Aber es hat, glaube ich, auch mit dem zu tun, was er zuvor in dem Gleichnis angeschrieben hat. Nämlich, wenn Gott jemandem etwas anvertraut, dann hat er auch gewisse Erwartungen, dass wir treu damit umgehen. Und im Beispiel der Pharisäer, die Pharisäer waren Gelehrte. Sie waren diejenigen, die dem Volk die Schrift, das Wort Gottes, die Bibel verkündet haben, ausgelegt haben, die ihnen zugänglich machen sollten, diesen vielen Menschen, die gar nicht lesen konnten, was Gottes Wort sagt, was Gott von uns möchte, aber auch was Gott uns verspricht. Sie haben diesen Schatz anvertraut bekommen von Gott. Aber offensichtlich war die Art und Weise, wie sie damit umgegangen sind, genauso wie von diesem untreuen Verwalter. Sie haben sich bereichert, sie haben sich Vorteile verschafft bei anderen Menschen. Und ich glaube, der Grund, warum Jesus dieses Beispiel mit der Ehescheidung nennt, ist, das war damals ein heiß diskutiertes Thema. Da gab es diese zwei großen Gruppierungen, wo die einen gesagt haben, Ehescheidung ist nur unter extrem engen Voraussetzungen legitim. Es gibt sozusagen nur diese einzige Ausnahme, wann man sich scheiden lassen kann. Und dann gab es die andere große Gruppe, und offenbar haben hier auch von den Pharisäern einige dazugehört, die sagen, ja, im Grunde kann man sich mit jedem beliebigen Grund scheiden lassen. Und da gibt es immer diese, vielleicht ist das apokryph, aber diese Beispiele, wo man sagt, ja, wenn eine Frau das Essen hätte anbrennen lassen, dann wäre das schon Grund gewesen, sich von ihr zu scheiden. Ich weiß nicht, ob es so extrem war, aber offensichtlich ist das ein Thema, das Jesus ja immer wieder auch anspricht und wo er sagt, ihr vermittelt den anderen nicht das, was Gott wirklich erwartet. Ihr erlasst ihnen sozusagen eine Schuld, ihr erlasst ihnen einen Teil ihrer Verantwortung und dafür habt ihr dann am Ende ein Stein bei ihnen im Brett. Weil vielleicht der reiche Mann, der vielleicht eh schon mehr als eine Frau hatte in seinem Leben, ja, dann kriegt er die Legitimierung von seinem Pharisäer oder Schriftgelehrten und dann hat er natürlich ein Stein bei ihm im Brett. Weil er ihm sein Problem gelöst hat. Das ist auch Korruption. Da ist auch Bestechung drinnen. Die wurden dann eingeladen zu reichen Banketten. Die haben viel Essen bekommen. Die haben sich gern sehen lassen in den Häusern. Mir scheint, das ist so ein bisschen der Kontext hier. Also es geht um die Verantwortung, die wir haben im Umgang mit dem, was uns Gott anvertraut hat. Und die Art und Weise, wie wir mit kleinen Dingen, mit irdischen Dingen, mit Dingen so selbstverständlich wie Geld, das wir in der Hand haben, wie wir mit dem umgehen, hat einen starken Einfluss darauf, wie Gott uns wahre Dinge anvertrauen möchte. Ewige Dinge anvertrauen möchte, vielleicht auch Menschen anvertrauen möchte, vielleicht auch zukünftig Dinge anvertrauen möchte. Im Blick auch auf den neuen Himmel und die neue Erde und die Ewigkeit. Wir haben vielleicht noch überhaupt keine Vorstellung davon, was Gott uns da an unvorstellbar großen und schönen Aufgaben bereithält. Aber mir scheint, wir sind schon jetzt dazu aufgerufen, uns als treue Haushalter Gottes zu bewahrhaften. So viel einmal zu den vielleicht ja, verhältnismäßig eindeutigen Aussagen, die Jesus in diesem ganzen Abschnitt, wenn wir ihn in seiner Gesamtheit betrachten, und das ist immer eine gute Idee, die Jesus hier macht. Wir können entweder Gott dienen oder uns vom Geld beherrschen lassen. Und wenn wir in alltäglichen Dingen Untreue, Gier, Betrug und Unehrlichkeit an den Tag legen, dann erweisen wir uns für diese größeren Verantwortungen auch als ungeeignet. Und dann haben wir das Beispiel der Pharisäer, die offenbar auch ganz konkret hier von Jesus angeklagt werden. Aber jetzt lasst uns zurückgehen zu diesem Text, mit dem wir ja doch so richtig ringen. Lukas Kapitel 16, Verse 8 und 9. Ich lese das noch einmal. Da steht, zumindest in der Luther-Übersetzung, ist es folgendermaßen übersetzt. Und der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte, denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Was schon mal ein bisschen problematisch ist an diesem Textabschnitt, ist, dass etliche Begriffe, die hier so oder so übersetzt sind, gar nicht idealerweise so dastehen. Also zum Beispiel, dass wir euch aufnehmen in die ewigen Hütten, da ist eigentlich der Begriff von Zelten im Hintergrund. Aber wir wollen das mal Stück für Stück durchgehen. Eine Sache, die mir ins Auge gestochen ist, ist diese Aussage in Vers 9. Und vielleicht erläutere ich ganz kurz, wie dieser Text normalerweise interpretiert wird. Ich habe das mal recherchiert jetzt in der letzten Zeit. Ich habe keine einzige Auslegung gefunden, die nicht in die gleiche Richtung geht. Die dann sagt, ja, also Jesus lobt hier diesen Verwalter und sagt, ja, wir müssen klug sein mit dem, wie wir mit Geld umgehen. Und wenn wir Geld so verwenden, dass wir uns dadurch Freunde machen, dann ist das gut und sinnvoll. Und dann hat das vielleicht sogar Einfluss auf auf die Ewigkeit. Weil wenn wir, ja, wir haben uns dann da irgendwie gute Beziehungen gepflegt, indem wir Geld gut verwendet haben und... Ich bin wirklich nicht glücklich mit dieser Auslegung, auch wenn ich scheinbar der Einzige bin, der das anders sieht. Wahrscheinlich nicht, aber es fühlt sich ein bisschen so an. Was mir hier ins Auge sticht, ist, wenn das tatsächlich die Aussage von Jesus ist, sein sollte, dann wäre das Ziel, und das ist die Art, wie Vers 9 dann interpretiert wird, das Ziel ist ja, in die ewigen Hütten, das ist sozusagen unsere himmlische Heimat, aufgenommen zu werden. Aber hier steht, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammut, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wer sind diese sie? Sind das die Freunde, die wir uns durch Geld gemacht haben, die schon mal vorausgegangen sind in den Himmel? Und die sind dann im Himmel und weil wir ihnen so viel Geld gegeben haben, nehmen sie uns dann im Himmel in ihr Haus auf, so himmlisches Couchsurfing? Der Einzige, der uns in den Himmel aufnimmt, ist Jesus Christus. Er sagt, ich gehe voraus, um euch die Städte zu bereiten und ich will euch zu mir nehmen. Wer sind diese Sie, die uns in ihre Häuser aufnehmen? Das können keine Menschen sein im Himmel. Also da ist schon ein Widerspruch spürbar. Einer von vielen. Aber schauen wir weiter. Es ist interessant, wofür wird dieser Mann gelobt im Vers 8? Der Herr lobt den unrechten oder den betrügerischen Verwalter dafür, dass er klug ist. Wisst ihr, wer noch als klug bezeichnet wird in der Bibel? Ganz am Anfang der Bibel? Die Schlange. Die Schlange war klüger als alle anderen Tiere. War das eine gute Eigenschaft? Nicht unbedingt zu ihrem Vorteil und nicht unbedingt zum Vorteil von uns Menschen, die Klugheit der Schlange. Das ist schon mal interessant. Es ist der gleiche Begriff im Prinzip hier, wenn man die griechische Übersetzung des Alten Testaments hernimmt. Okay, wir lesen diesen Text. Die Schlange war listiger oder klüger als alle anderen Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hat, und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben. Sehr klug, sehr listig, hinterlistig eigentlich. Und dann haben wir aber eine Aussage wie in Matthäus 10, 16, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, so seid nun klug wie die Schlangen, aber einfältig, also ohne falsch, harmlos, unverdorben wie die Tauben. Klugheit an sich ist nichts Schlechtes, aber Klugheit kann sehr schnell zu Hinterlist werden. Und Klugheit, die Jesus sich von uns wünscht, ist Klugheit, die nur im Zusammenspiel mit Treue möglich ist. Mit Verlässlichkeit, mit Unbescholtenheit. War dieser Verwalter klug und treu? Er war klug, aber er war nicht treu. Er war untreu und ungerecht. Warum sollte so jemand das Lob von Jesus bekommen? Ist Jesus jemand, der sagt, oh, du hast da ganz viel Mist in deinem Leben, aber diese eigene Eigenschaft von dir, die ist toll. Und über alles andere sehen wir hinweg. Ich finde nicht, ich glaube nicht. In Matthäus 24, 25 lesen wir, in einem Gleichnis, das auch ganz ähnlich ist im Prinzip. Auch Gleichnis von einem Verwalter, der eingesetzt wurde. Sein Herr ist weggegangen und er hat ihm eine Aufgabe übertragen. Und am Ende wird zusammengefasst über diesen Verwalter, der sagt, ja, mein Herr kommt noch lange nicht, und der geht dann hin und fängt an zu saufen und schlägt die anderen und solche Dinge. Und der wird dann von seiner Aufgabe ebenfalls enthoben. Und in Lukas 24, Vers 25 wird dann Folgendes gesagt. Wer ist nun der treue und kluge Verwalter, den der Herr über seine Leute gesetzt hat, damit er ihnen zur rechten Zeit zu essen gebe? Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wir haben also eine ganz ähnliche Situation, ein ganz ähnliches Gleichnis, wo jemand untreu ist mit dem, was ihm anvertraut wurde. Aber wenn der Herr einen Verwalter findet, der klug und treu ist, dann wird er ihn am Ende über alle seine Güter setzen. Ich glaube, hier ist auch dieser Ewigkeitsbezug spürbar. Das Ziel Gottes mit uns ist also, dass wir treu und klug sind. Der ungerechte Verwalter ist jedoch nur klug, aber er beweist seine Untreue. Und ich glaube auch nur in dieser Kombination, das ist so, wie Jesus sagt, liebt Gott und liebe deinen Nächsten. Wenn wir Gott lieben, aber den Nächsten hassen, dann beweist das, dass wir Gott gar nicht lieben. Und auch hier glaube ich, Klugheit ist nur gemeinsam mit Treue möglich, um das Lob Gottes zu erhalten. Dieser Verwalter ist klug, aber er ist klug nach menschlicher Weise. Er ist klug im Sinne dieser Welt. Aber er lebt nicht nach den Maßstäben des Reiches Gottes. Und diese Gegenüberstellung sehen wir im Vers 8. Der Mann ist klug, so wie die Kinder dieser Welt klug sind. Aber die Kinder des Lichts sind nicht so. Die sind vielleicht zu einfältig. Jedenfalls nicht, haben diese Eigenschaft scheinbar nicht. Ich glaube, ein Problem, das wir mit diesem Abschnitt haben, besteht darin, dass wir den Tonfall, in dem Jesus das gesagt hat, nicht im Text finden. Hier steht einfach, was Jesus gesagt hat, aber es steht nicht, wie er es gesagt hat. Ich möchte euch mal ein Beispiel geben. Ja, das hast du ganz toll gemacht. Oder? Ja, das hast du ganz toll gemacht. Ganz toll. Hat das schon mal jemand zu euch so gesagt? Toll gemacht, super, super, wirklich großartig, wie du das gemacht hast. Hätte ich nicht besser können. Ihr spürt, was den Unterschied macht. Ich bin zynisch, ironisch. Ironie ist im Text leider nicht immer spürbar. Aber ich bin ziemlich sicher, dass Jesus diesen Text hier mit einer Ironie in seiner Stimme gesagt hat. Weil dann ergibt es plötzlich mehr Sinn, wenn Jesus sagt, alle erwarten jetzt, also was macht er jetzt mit diesem Verwalter? Wird er jetzt getötet oder ins Gefängnis geworfen? Was passiert jetzt? Wir wollen Gerechtigkeit. Und der Verwalter sagt, und der Herr lobte seinen treuen Verwalter. Also je nachdem, ihr wisst, was ich meine. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus an dieser Stelle ironisch ist. Aber der Text gibt noch einen anderen Hinweis, und ich glaube, das hilft uns auch beim Verständnis, wie wir diese verwirrenden, scheinbaren Widerspruch auch auflösen können. Und das hat mit dieser einen Aussage zu tun, die, glaube ich, alle zum Stolpern bringt. Wo es heißt, wenn wir uns Freunde machen mit Hilfe von diesem ungerechten Mammon, dann werden am Ende sie uns in die ewigen Hütten aufnehmen. Ewig, ewig, okay, aha, ewig, ja, Himmel, ewig, Zukunft, ewig, die Ewigkeit. Eine unendlich lange Zeit, die auf uns zukommt, wenn Jesus wieder hier ist. Ich möchte einen kleinen Exkurs machen über diesen Begriff der Ewigkeit. Wir lesen beispielsweise im Gleichnis vom Sämann in Matthäus 13, Vers 22 folgende Aussage. Am Ende von diesem Gleichnis, wo aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört, und Luther übersetzt, die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Die Sorge der Zeit. Eigentlich steht hier die Sorge der Ewigkeit. Äon ist der Begriff im Griechischen. Die Sorge der Ewigkeit? Okay. Ein Äon, mit dem Begriff können wir vielleicht schon etwas anfangen. Und dann im Vers 39 vom gleichen Abschnitt von Kapitel 13 auch heißt es, der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel, die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters, übersetzt Luther. Genau der gleiche Begriff. Eigentlich müsste er sagen, die Vollendung der Zeit, die Schnitter aber sind die Engel. Die Vollendung der Ewigkeit könnten wir übersetzen. Die Ernte ist die Vollendung der Ewigkeit? Nein. Die Ernte ist die Vollendung dieses Zeitalters. Und es ist die Sorge, die die Menschen in diesem Zeitalter, in dem wir uns befinden, beschäftigt. Ich gebe euch noch andere Beispiele. Ich nenne jetzt vielleicht nicht alle Versangaben. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Da steht, stellt euch nicht dieser Ewigkeit, diesem Äon, stellt euch nicht diesem Zeitalter gleich. Oder Lukas 20, 34 bis 35, auch noch sehr spannend. Jesus sprach zu ihnen, die Söhne dieses Zeitalters, dieser Ewigkeit, dieses Äon, die Söhne dieses Zeitalters heiraten und werden verheiratet, die aber würdig geachtet werden, jenes Zeitalters teilhaftig zu sein, die heiraten nicht. Er macht also eine deutliche Gegenüberstellung. Jesus macht deutlich, es gibt eine jetzige Zeit und es gibt eine zukünftige Zeit. Es gibt eine sozusagen Ewigkeit jetzt und dann gibt es eine Ewigkeit in der Zukunft und dann gibt es noch eine Ewigkeit danach und danach und danach. Es gibt eine ganze Abfolge von Ewigkeiten. Äonen über Äonen, sagt die Bibel. Bei diesem Begriff normalerweise wahrscheinlich so auch niemand wirklich gut verstehen könnte und es einfach total verwirrend ist, da immer Ewigkeit reinzuschreiben, wird halt dann meistens mit Zeit oder Welt oder sonstigem übersetzt. Aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Gedanke, dass die Ewigkeit etwas ist, was sich auch auf diese Zeit und eine begrenzte Zeit beziehen kann. Wir leben heute in einem Zeitalter, das, glaube ich, mit der Kreuzigung von Jesus begonnen hat und mit der Wiederkunft von Jesus enden wird. Und warum ist das wichtig? Das ist nicht nur für diesen Text wichtig. Das ist, glaube ich, auch wichtig für unser Verständnis zum Beispiel der ewigen Höllenqualen. Ich glaube, dass viele Texte, und das wäre so ein weiterer Studienschritt, dass viele Texte, wo wir die Ewigkeit und das ewige Feuer und die ewigen Höllenqualen lesen, wahrscheinlich nichts anderes bedeuten als das Feuer, mit dem dieses Zeitalter beendet wird. Es ist das Zeitalter dieses Äons sozusagen, wird mit dem Feuer dieses Äons beendet. Ich glaube also, dass auch unsere Vorstellungen und unsere Interpretationen von anderen Texten an diesem Verständnis hängen. Dies alles ist jenen aber vorbildlicherweise widerfahren und es ist niedergeschrieben worden zur Warnung für uns, denen das Ende der Weltzeiten nahe bevorsteht. Das ist 1. Korinther 10, Vers 11. Wir sind also kurz davor, dass alle die Äonen dieser Welt zu Ende gehen. Was zeichnet das Zeitalter, in dem wir jetzt sind, aus? Es wird unter anderem beschrieben auf folgende Weise. Ihnen hat der Gott dieser Weltzeit, das ist Satan, das Denkvermögen verdunkelt und damit ihnen das helle Licht der Heilsbotschaft von der Herrlichkeit Christi nicht leuchtet. Der Gott dieser Weltzeit, Satan wird Gott dieses Äons genannt und er verdunkelt den Menschen den Blick. Aber auf der anderen Seite heißt es auch, das ist Epheser 2, Vers 2, ihr, die ihr einst wandeltet, abhängig vom Geist dieser Weltzeit, und dann geht es so weiter, der hatte Gewalt über euch. Er sagt, ihr wart früher in Sünden, ihr wart früher unter dem Einfluss Satans, ihr seid dem Geist dieser Zeit, dieses Zeitalters gefolgt. Es gibt also einen Geist für diese Zeit, einen Herrn, einen Gott über diese Zeit, und es gibt Jesus Christus, der die zukünftige Zeit schon jetzt beginnt. Wir können jetzt schon im Geist der zukünftigen Welt leben. Und das lesen wir in Epheser 1, Vers 20 und 21. Die Kraft Gottes hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt eingesetzt hat. Er ist hoch erhaben über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und über jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen Zeitalter genannt werden wird. Christus steht über Satan. Er ist der Herr und über alle Gewalten jetzt und auch in Ewigkeit. Oder in den zukünftigen Ewigkeiten, müsste ich eigentlich sagen. Kommen wir nochmal zurück zum Text. Und damit möchte ich langsam hier auch das alles zusammenknoten zu einem hoffentlich schönen Paket, das ihr mit nach Hause nehmen könnt. Hier sind noch ein, zwei kleine Dinge, die uns auffallen können. Was war das Ziel von diesem Verwalter durch seinen Betrug? Was hat er sich erhofft? Er hat gesagt, ich weiß, was ich tue, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen werden. Was ist das Versprechen am Ende, das Jesus gibt? Im Vers 9, er sagt, macht euch mit Hilfe des ungerechten Geldes Freunde, damit sie euch in die Häuser aufnehmen. Interessant. Und hier steht und wird immer übersetzt, damit sie euch in die ewigen Hütten aufnehmen. Ich glaube, wenn Jesus vorher spricht von den Kindern dieser Weltzeit, dann meint er an dieser Stelle auch nur die Hütten dieser Weltzeit. Das ergibt für mich viel mehr Sinn. Er sagt, die Kinder dieser Welt, die Kinder dieses Zeitalters, die sind unter ihresgleichen listig. Die sind klug. Die wissen, wie sie sich mit ihren Geschäften gegenseitig unterstützen können. Aber wisst ihr was, ich gebe euch einen guten Tipp. Macht euch mit diesem ungerechten Mammon ganz viel Geld, ganz viel Freunde, weil irgendwann geht es nämlich damit zu Ende. Und interessanterweise kann man dieses, wenn er zu Ende geht, auch so übersetzen, wenn ihr zugrunde geht oder wenn ihr stürzt am Ende. Macht euch also ganz viel Geld mit ganz vielen Freunden und wisst ihr was am Ende? Am Ende nehmen sie euch in ihre Zelte. Und da steht plötzlich nicht mehr der Begriff von Häusern, was Stabiles, sondern die Zelte. Die Menschen, die hier wohnen, können nichts anderes tun, als uns eine Zuflucht zu gewähren für eine gewisse Zeit in ihrem kleinen Zelt. Habt ihr schon mal ein Zelt, in einem Zelt übernachtet? Nicht wahnsinnig bequem. Ich weiß, einige Männer waren jetzt letzte Woche, glaube ich, unterwegs oder vor zwei. Die haben dann ziemlich gefroren und die hatten auch, glaube ich, zum Teil keine Zelte. Ein Zelt ist etwas Provisorisches, etwas Begrenztes. Und wir haben einen interessanten Vergleich auch, der dieses Bild gebraucht im Paulus in 2. Korinther 5, wo er diesen Vergleich macht zwischen unserem Körper jetzt, unserer Existenz jetzt und dieser zukünftigen Existenz. Er sagt da, wir wissen, wenn unser irdisches Haus, dieses Zelt abgebrochen wird, so haben wir ein Bauwerk von Gott erbaut. Ein Haus, das nicht mit Händen gemacht ist, das ewig ist im Himmel. Denn solange wir in diesem Zelt sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Ich glaube, was Jesus hier sagen möchte, ist Folgendes. Er gibt dieses Beispiel von diesem untreuen und betrügerischen Mann. Und dann sagt er, wenn ihr glaubt, dass ihr auch so handeln könnt, wenn ihr glaubt, dass ihr auch so klug sein könnt, dann erwartet euch lieber nicht allzu viel davon. Weil das Beste, was euch passieren kann, ist, dass euch irgendwelche Menschen in ihr Zelt Einlass gewähren. Aber dort seid ihr nicht geschützt. Wenn irgendetwas Gröberes passiert, dann seid ihr dort nicht sicher. Ihr habt keinen sicheren Halt, wenn ihr euch auf das Geld und auf eure Freunde verlasst. Auf eure Mitbetrüger verlasst. Und genau deswegen sagt er am Ende dann ja auch, also in der Mitte im Vers 13 dieses, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Entscheidet euch. Wenn ihr dem Mammon dient, dann landet ihr am Ende in irgendwelchen Zelten im übertragenen Sinn. Und die werden nicht stehen bleiben am Ende der Welt. Aber wenn ihr euch auf Gott verlasst, dann baut er für euch ein Bauwerk im Himmel, das für ewig und alle Ewigkeiten bestehen wird. Und dann wird er euch zu sich in den Himmel rufen, anstatt diese Leute, die sich sagen, ja komm, wir laden euch dafür ein, komm zu uns ins Zelt. Für mich persönlich macht diese Interpretation sehr viel mehr Sinn. und ist auch schlüssig mit dem Gesamtkontext von dem Textabschnitt. Ich glaube, dass wenn wir das so verstehen, dass der Text uns auch noch mehr ansprechen kann und dass die Botschaft wahrscheinlich eine viel tiefere ist, als am Ende zu sagen, ja, also ich muss einfach vernünftig mit meinem Geld umgehen. Und dann lobt mich Jesus dafür. Im Grunde glaube ich, dass dieser Textabschnitt, wie so oft von Jesus Christus, uns diesen Kontrast deutlich macht zwischen dem Vergänglichen, dem Irdischen, dem, was begrenzt ist, und dem Unvergänglichen und Ewigen. Diesen irdischen und ewigen Gütern, die Gott uns anvertrauen möchte. Und auch wenn vielleicht unsere Lebensgrundlage nicht immer die allerstabilste ist, auch wenn vielleicht manches Mal das Geld fehlt oder so, es ist 100-mal besser, sich auf Gott zu verlassen mit wenig Geld, als sich nicht auf Gott zu verlassen mit viel Geld. Diese Botschaft heute, ich bin mir bewusst, ist ein bisschen eine theologische und vielleicht auch ein bisschen eine bibelnerdige Botschaft. Aber ich glaube zutiefst, dass es gut ist, wenn wir Jesus richtig verstehen. Und dass wir viele Stolpersteine und vielleicht auch dann weitere Infolgeinterpretationen, wie wir sie dann in der Offenbarung finden, in der Hölle, mit der Ewigkeit, mit den Qualen, all diese Dinge, dass wir uns solche Dinge ersparen können, wenn wir gründlich genug nachsehen. Und auch bereit sind, mal vielleicht etwas über Bord zu werfen oder in Frage zu stellen, was wir immer schon anders geglaubt haben. Dazu möchte ich euch einfach von Herzen einladen, dass ihr euch euer Fundament und euer Vertrauen in Jesus Christus setzt, der alleine uns diesen Weg in die himmlische Heimat bereiten kann. Amen.